Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Über das Leben außerhalb der Effizienzfalle oder warum wir mit unserem Lebenspartner kein Jahresgespräch führen sollten, von Frank Doppheide. Gelesen von Avi Challe und Nadine Zadam.
Manager sind rücksichtslos, gierig, egomanisch und größenwahnsinnig. Haben wir etwas vergessen? Mit Sicherheit. Fest steht jedenfalls, das öffentliche Ansehen von Top-Managern hat in den vergangenen Jahren ziemlich gelitten. Aber sind unsere obersten Unternehmenslenker wirklich so schlimm wie ihr Ruf? Nein, sie sind noch viel schlimmer. Top-Management und Kreativität. Das ist in etwa wie der Papst auf Rollschuhen. Prinzipiell möglich, aber schlicht nicht vorstellbar. Doch Frank Doppheide hat Fantasie. Der Unternehmer, der früher Werbetexter und Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group war, kennt beide Welten zur Genüge. Und er ist überzeugt. Führung nach dem Motto Command and Control hat ausgedient. Was die C-Riege von heute am dringendsten braucht, sind Kreativität, Menschlichkeit und eine gute Prise Unsinn. In unseren Blinks bekommst du die einmalige Chance, den modernen Manager aus sicherer Entfernung in seinem natürlichen Habitat zu beobachten. Wie nähert er sich seiner Beute, dem Profit? Wie zieht er seine Jungen zu perfekten Klonen heran? Kann er ohne Rolex und Dienst-BMW überleben? Du merkst sicher schon, dass wir es nicht ganz ernst meinen. Doch in jedem Scherz steckt bekanntlich ein Körnchen Wahrheit. Hier dürfte es ein ganzer Brocken sein.
Link Nummer 1. Profit, die Religion des Managers.
Vielleicht kennst du das aus alten Filmen. Da kommt der Firmenchef am Montagmorgen gut gelaunt in den Laden spaziert, ein herzliches Guten Morgen hier, ein Schulterklopfen da und dann wird gemeinsam angepackt. Management by Walking Around nannte man das. Schnellvorlauf ins Jahr 2021. Der CEO rollt in der Limousine vor dem Firmeneingang vor. Auf dem Weg zum Lift bellt er Zahlen in sein Smartphone, während ihm ein Lakai Mantel und Laptoptasche abnimmt. Oben im Designer-Loft-Büro angekommen, stürzt er seinen original italienischen Espresso hinunter, dann geht es frisch ans Werk. Mitarbeiter müssen gefeuert, Bilanzen gefälscht, Steuern hinterzogen werden. Ach ja, und die Kunden bescheißen sich auch nicht von selbst. Du meinst, wir übertreiben? Kein Stück. Sicher, es gibt Ausnahmen. Doch das Gros der Spezies Top-Manager ist sich erstaunlich ähnlich. Ihr Prototyp ist männlich, weiß, Mitte 40, glatt rasiert und schlank und heißt auffallend häufig Stefan. Bleiben wir doch der Einfachheit halber gleich bei dem Namen. Stefan hat sich also für eine Laufbahn als Führungskraft entschieden. Hier hat er die Chance, all die kreativen Ideen anderer möglichst gewinnbringend von nochmal anderen umsetzen zu lassen. Eigene Produkte entwickeln war gestern. Heute dreht sich alles um Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung und nicht zu vergessen, Profite, Profite, Profite. Welch bizarre Form dieses rein gewinngesteuerte Wirtschaften annehmen kann, zeigt das Beispiel der ehemaligen US-Topbank Wells Fargo. Unter dem neuen CEO John Stampf ersann die Geschäftsführung das Ziel 8 is great. Die Bankberater sollten jedem Kunden 8 Finanzprodukte verkaufen, statt wie bisher 2 oder 3. Gar nicht so leicht, doch Not macht erfinderisch. Um die Zielvorgabe zu erfüllen, richteten die Banker kurzerhand Fake-Konten auf die Namen ihrer nichtsahnenden Kunden ein und schoben nun fleißig Geld für angeblich verkaufte Finanzpakete hin und her. Als der Schwindel schließlich aufflog, zählten die Prüfer ganze 3,5 Millionen gefälschte Konten. Wells Fargo wurde zu 5 Milliarden US-Dollar Strafe verdonnert, der Aktienkurs brach um 40% ein und das Vertrauen der Kunden war dahin.
Wir lernen, dass im modernen Management nur 3 Dinge zählen. Optimierung, Effizienz und Profit.
Dass es auch anders als per Hamsterrad geht, zeigt Bill Gates. Wann immer er eine Lösung für ein Problem sucht, schnappt er sich nicht etwa die effizienteste Mitarbeiterin, sondern die faulste. Der Grund? So kann er sich sicher sein, dass der einfachste Weg zur Lösung gefunden wird. Bis zu Stefan hat sich diese Denkweise allerdings noch nicht herumgesprochen.
Link Nummer 2. Wie der Effizienzgedanke in die Wirtschaft kam.
Wie fing das eigentlich an mit Zahlenfixierung und Optimierungswahn? Und ist das alles Stefans Schuld? auch. Doch bevor wir uns den Charakterfehlern der heutigen Führungsriege widmen, schauen wir uns an, welche beiden Kräfte ihr den Weg bereiteten. Fordismus und Taylorismus. Henry Ford. War das nicht der mit den Autos? Genau. Doch Ford erfand zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch die Fließbandarbeit und veränderte damit die Produktionswelt grundlegend. Statt am gesamten Produktionszyklus, vom ersten Entwurf bis zur letzten festgezogenen Schraube mitzuwirken, hatte jeder Arbeiter nun bloß noch eine Aufgabe. Und die wiederholte er bis zur geistigen Verödung. Das war äußerst effizient, barg aber einen entscheidenden Nachteil. Die Menschen verloren das Gefühl für das, was sie produzierten. Um den Sinnverlust komplett zu machen, hatte der gelernte Werkzeugmacher Frederick Winslow Taylor die Stoppuhr ins Spiel gebracht. Taylors Mission war es, Arbeitsprozesse in ihre kleinsten Schritte zu zerlegen und jeden falschen, zeitraubenden oder unnützen Handgriff zu eliminieren. Das Ziel? Maximale Effizienz. Was er erreichte, war maximale Entfremdung. Einige Zeitgenossen erkannten die Schattenseiten von Fords und Taylors Methoden. Doch die Mehrheit jubelte. Endlich effizienter produzieren, mehr verdienen und in Massen konsumieren. Und so wehten bald nicht mehr Erfindergeist und gemeinsames Schaffen durch die Werkhallen, stattdessen regierten Rechenschieber und Trillerpfeife. Mit Folgen für das Management. Der Chef geriet zum TÜV-Prüfer. Er musste nicht mehr gut führen, sondern gut rechnen und optimieren können. Die Ingenieure räumten ihre Schreibtische und die Ära der Zahlenkünstler und Finanzjongleure begann. Alles, was sich nicht messen und in Geld beziffern ließ, flog raus. Gemeinschaft, Freude, Sinnerfüllung, weg damit.
Kurz gesagt, der Siegeszug der Fließbandarbeit und Prozessoptimierung verbannte Sinn und Gemeinschaft aus der Arbeit und schuf eine effizienzfixierte Führungsgeneration.
Wie absurd die Optimierungsbesessenheit in Wahrheit ist, lässt sich leicht nachvollziehen. Stell dir einfach ein perfekt optimiertes erstes Date vor. Candlelight-Dinner im Szene-Restaurant, viel zu kostspielig, der Imbiss an der Ecke tut's auch. Gepflegte Unterhaltung, wie ineffizient. Drück deinem Date einfach deinen Lebenslauf und einen Fragebogen zu den wichtigsten Eckdaten, Alter, Gewicht, Kontostand, in die Hand. Und wer maximal effizient vorgehen will, spart sich das alles und kommt direkt zum Punkt. Zu dir oder zu mir? Das Problem ist offensichtlich. Wenn die Führung alles Menschliche wegrationalisiert, bleiben Kreativität und Innovation auf der Strecke. Das Ergebnis ist lähmende Einfalt.
Blink Nummer 3. Monokultur statt Innovationskultur.
Nun weißt du, wie der Optimierungswahn und die Effizienzfixierung in die Chefetagen kamen. Aber sind sie ein Grund, gleich alles Individuelle auszusperren? Offenbar ja, denn Diversität sucht man auf deutschen Vorstandsfluren jedenfalls vergeblich. Ethnische Vielfalt, dicke Tätowierte, Transgender-People oder Gott bewahre Frauen müssen leider draußen bleiben. Stattdessen maßgeschneiderte Stromlinienform, soweit das Auge reicht. Dass im Top-Management schon optisch gesehen gehende Einförmigkeit herrscht, hatten wir bereits erwähnt. Stefan und seine Kumpels gehen eben gern zum selben Friseur und Herrenausstatter, schon aus Effizienzgründen. Doch auch bei der Aufzucht der Jungen gehen sie äußerst effizient vor und setzen ganz auf Monokultur. Konsequenterweise beginnt das mentale Cloning so früh wie möglich. Personalentwickler entscheiden nach Schema F, wer aufgebaut und wer ausgesiebt wird. In die engere Wahl kommen nur Anwärter mit Hochschulabschluss, wahlweise BWL oder Jura. Sind alle Nachweise erbracht, werden die jungen Rekruten systematisch auf Kurs gebracht. Ganz oben auf dem Lehrplan steht das Evangelium der höchsten Dreifaltigkeit: Wachstum, Effizienzsteigerung und Profitmaximierung. Als Ansporn dienen Geld, Macht und Statussymbole. Dass das Manager-Kopierprogramm eben das hervorbringt, austauschbare Kopien, kümmert nicht. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass so mancher berühmte Overachiever bei diesem Auswahlverfahren gnadenlos ausgesiebt worden wäre, etwa Albert Einstein, Winston Churchill oder Richard Branson. Das Ergebnis dieser Monokultur sind Sinnleere und innere Armut. Kreative Ideen und Innovationssprünge, Fehlanzeige. Einzigartigkeit und Anderssein, unerwünscht. Soziale Verantwortung, darum sollen sich andere kümmern. Stefan ist schließlich ein Macher, kein Samariter. Da verwundert es kaum, dass sich unter Spitzenmanagern 6-mal so viele Menschen mit psychopathischen Zügen finden wie unter Normalbürgern. Der Chefposten lockt mit Geld, Macht und Kontrolle über Menschen, also allem, was das Psychopathenherz begehrt. Immerhin beruhigend zu wissen, wirklich psychisch krank sind nur 6%. Allerdings gibt es da noch die sogenannte Acquired Sociopathy, die erworbene Soziopathie. Sie befällt auch Otto-Normal-Spitzenmanager wie Stefan. Mit wachsender Macht und größerem Dienstwagen wachsen Ego und Rücksichtslosigkeit, während die Empathiefähigkeit nachlässt.
Was zeigt uns das? Mangelnde Diversität im Top-Management führt zu Sinnleere und verhindert eine kreative Innovationskultur.
Doch Stefan muss sich vorsehen, denn es braut sich etwas zusammen. Während er und sein Klonclub weiter Eintönigkeit produzieren, ist längst ein Kulturwandel im Gange. Neue Player drängen auf Stefans Spielwiese. Sie heißen Influencer, Blogger, Millennials, Aktivisten. Die neuen Business-Guerillas haben die Nase voll von Einheitsbrei und Massenware. Sie wollen Einzigartigkeit, die nicht kopierbar ist. Und da Stefan und Konsorten ihnen das nicht bieten, werden sie eben selbst zur Wirtschaftsmacht.
Blink Nummer 4. Probier's mal mit Unsinnigkeit.
Bei allen Makeln kann man Stefan eines nicht vorwerfen: Inkonsequenz. Er verwendet konsequent und ausschließlich seine linke Gehirnhälfte, also die, die fürs rationale, logische Denken zuständig ist. Das ist nur vernünftig, denn unlogischer Kram wie Emotionen, Kreativität und Empathie passen schlecht in die Kästchen einer Excel-Tabelle. Was Stefan dabei allerdings völlig entgeht: 100% seiner Mitarbeiter, Shareholder und Kundinnen sind, Achtung, jetzt kommt's, Menschen. Und die sind nun mal im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbar. Da Stefan ganz auf Wachstum und Profit gepolt ist, opfert er zwangsläufig die Menschlichkeit. Mitarbeitende sind für ihn vor allem eins, ein Störfaktor. Arbeitskräfte kosten Geld, machen Ärger und wollen ständig irgendwas. Die logische Alternative lautet Outsourcing. Google macht's vor. Laut New York Times beschäftigte der Internetgigant 2020 mehr Leiharbeiter als Festangestellte. Nur heißen die heute nicht mehr Leiharbeiter, sondern Liquid Temporary Workforce. Das Praktische: Der Konzern spart sich lästige Vorstellungsgespräche, Festverträge und soziale Verantwortung. Doch stures Formeldenken vertreibt nicht nur Menschen, es ist auch ein echter Innovationskiller. Nehmen wir die Natur. Sie hat ihre größten Erfolge nicht der Vernunft zu verdanken, sondern sprunghaften, willkürlichen und ungeplanten Mutationen. Hummeln beispielsweise dürften nach den Gesetzen der Physik eigentlich gar nicht fliegen können. Sie tun es aber doch, sogar rückwärts. Genauso verhält es sich mit dem menschlichen Geist. Viele geniale Erfindungen wie Teflon, Luftpolsterfolie, Penicillin oder Viagra sind nicht durch logisches Denken entstanden, sondern waren Zufallsentdeckungen, Glückstreffer oder schlicht Fehler. Sogar ein Wutanfall kann Evolutionssprünge hervorbringen, wie die Geschichte von George Crumb beweist. New York, 1853. Crumb ist Chef der Cuisine im Nobelrestaurant Moon's. Gerade hat Cornelius Vanderbilt, einer der reichsten Männer, die je gelebt haben, seine Bratkartoffeln zurückgehen lassen. Sie waren ihm nicht dünn genug geschnitten. Crumb platzt der Kragen. Er schnappt sich neue Kartoffeln, schneidet sie hauchdünn, lässt sie absichtlich anbrennen, versalzt sie gründlich und serviert das Ganze seinem pingeligen Gast. Womit er nicht rechnet: Vanderbilt kostet und ist hellauf begeistert. Der Kartoffelchip wurde über Nacht zum Renner. Er schuf ein neues Marktsegment, das heute 60 Milliarden US-Dollar auf die Umsatzwaage bringt. Mehr als die Sportgiganten Adidas, Nike und Puma zusammen.
Merke dir: Wer als Führungskraft nur auf Logik und Zahlen setzt, verkennt die gefühlsbetonte Natur von Menschen und lässt ihren Einfallsreichtum verkümmern.
Stefan sollte sich also ein Beispiel an der Evolution nehmen und Unsinn und Emotionalität ihren Raum geben. Wer weiß, vielleicht gelingt ihm dann sogar selbst ein Evolutionssprung.
Blink Nummer 5. Zahlendompteur oder Galionsfigur?
Im Zeitalter des Aufmerksamkeitsdefizits ist Kommunikation wichtiger denn je. Wer andere nicht überzeugen und mitreißen kann, darf gleich wieder einpacken. Dumm nur, dass Stefan dieses wichtige Führungsinstrument in der Schreibtischschublade liegen lässt. Er würde lieber mit Haien tauchen oder von Klippen springen, als sich in die gefährlichen Gewässer der menschlichen Kommunikation zu stürzen. Man kann es ihm fast nicht verdenken. Dank Netzwerken wie Twitter und Facebook ist der nächste Shitstorm stets nur eine Verbalentgleisung entfernt. Kein Wunder, dass Stefan lieber Floskeln von sich gibt. Er und seine Kollegen üben sich also in der hohen Kunst der Phrasendrescherei und die Mitarbeitenden freuen sich über ein neues Spiel. Bullshit-Bingo, wo es darum geht, die Reihe mit inhaltsleeren Schlagwörtern vollzukriegen. Ein echter Kommunikationshöhepunkt ist auch das Jahresgespräch mit anschließender Zielvereinbarung. Mitarbeitende haben hier die Möglichkeit, sich selbst und ihre Potenziale besser einzuschätzen. Wunderbar! Dank dieses cleveren Personalentwicklungstools kann Stefan seine Untergebenen auf den rechten Pfad der Effizienz führen. Teste es spaßeshalber doch mal selbst und bitte deinen Lebenspartner zum Jahresgespräch. Los geht's mit dem 360-Grad-Feedback. Präsentiere deinem Partner eine umfassende Leistungsbewertung einschließlich der Beurteilung von Freunden, Familie und Bekannten. Je detaillierter, desto besser. Du wirst sehen, dass du sofort die ungeteilte Aufmerksamkeit deines Gegenübers genießt. Zeit, sich den Key Performance Indikatoren zuzuwenden, kurz KPI. Eine hilfreiche Kennziffer ist etwa die Leadership-Qualität. Wie effektiv hat dein Partner die Stakeholder geführt? Also dich, die Kinder, Haustiere, Nachbarn. Ebenfalls wichtig, aktuelle Marktattraktivität. Messbar in SPW, das heißt Sex pro Woche. Hier kann es hilfreich sein, auf Benchmarks hinzuweisen. Etwa deinen Ex-Freund Uli, der bis zu 3-mal täglich abgeliefert hat. Falls sich an dieser Stelle unbehagliches Schweigen breit macht, lass am besten das Wort Jahresbonus fallen und wende dich zügig den Proactive Initiative Assignments zu. Das sind Handlungen, die den Mut und die Risikobereitschaft deines Partners dokumentieren. Etwa Müll ohne Aufforderung weggebracht, ohne Socken ins Bett gegangen, der Schwiegermutter direkt in die Augen gesehen und dergleichen. Fehlt noch die Zielvereinbarung. Was erwartest du von deinem Liebsten? Hier solltest du klare Zahlen sprechen lassen, um Missverständnissen vorzubeugen. Also nicht mehr Liebe und Aufmerksamkeit fordern, sondern 2 Designerhandtaschen, 6 Restaurantbesuche, 1 Maledivenurlaub.
Scherz beiseite. Kommunikation ist das Führungstool schlechthin. Entwickle und pflege es gut.
An alle Stefans da draußen. Überlegt euch vorher, was ihr zu sagen habt. Und lasst es etwas Wichtiges und Gehaltvolles sein. Mit Floskeln und Parolen ist niemandem gedient und es wird euch auch niemand folgen.
Blink Nummer 6. Jenseits von Zuckerbrot und Peitsche.
Kannst du dich noch an den Übergang von DVDs zu Streamingdiensten erinnern? Das war kurz etwas ungewohnt, wurde dann aber schnell zur Normalität. Stefan hingegen geht das mit dem technischen Fortschritt alles einen Tick zu schnell. Ihm fehlt die digitale Intuition. Nur wie soll ein einfacher Spitzenmanager Menschen in eine Zukunft führen, die er selber nicht begreift? Stefans übliche Taktik lautet Zuckerbrot und Peitsche. In seiner Welt heißt das Boni, Provision und Dienstwagen kombiniert mit Druck, Kontrolle und unrealistischen Zielvorgaben. Hätte Stefan von Sam Glucksbergs Studie zur Wirksamkeit von Anreizen aus dem Jahr 1962 gehört, würde er sich das mit den Lockmitteln vielleicht nochmal überlegen. Der Psychologieprofessor an der Princeton-Universität hatte 2 Gruppen von Testpersonen eine knifflige Aufgabe gegeben und in einer Gruppe eine großzügige Belohnung für den Schnellsten in Aussicht gestellt. Das Ergebnis überraschte. Die Teilnehmer der Belohnungsgruppe brauchten im Schnitt 3,5 Minuten länger als die Testpersonen ohne materiellen Anreiz. Glucksberg führte das darauf zurück, dass die Aussicht auf Belohnung das Denken beschränkt und dadurch die Kreativität und Sensibilität blockiert, die für bestimmte Aufgaben erforderlich sind. Aber auch die Peitsche ist kein effektives Mittel, um Menschen zu führen. Das Motto »Mehr Druck, mehr Leistung« mag kurzfristig funktionieren, doch in erster Linie gelingt es Stefan damit, seine Mitarbeitenden in Dauerstress zu versetzen und sie in die innere Kündigung zu treiben. Schätzungen zufolge haben 6 Millionen Deutsche innerlich gekündigt. Nur ein Viertel sieht im Chef ein Vorbild. Autsch, armer Stefan. Doch er hat die Verbindung zu seinen Leuten ja selbst gekappt. Wenn er neues Vertrauen aufbauen will, muss er den Job als Zahlendompteur an den Nagel hängen und wieder mehr Mensch sein. Nur so kann er die Rollen erfüllen, die eine Führungskraft ausmachen. Als Identifikationsfigur und Vertrauensanker, als Wertgarant und Talentmagnet. Wenn er dann noch den Kommunikationsturbo anwirft, könnte aus ihm doch noch ein echter Leader werden, der sein Team sicher in die digitale Zukunft führt.
Wir können also festhalten, dass Druck und materielle Belohnung keine geeigneten Mittel sind, um Menschen dauerhaft zu mobilisieren.
Deutschlands Vorzeigehirnforscher Gerald Hüther weiß, das Gehirn mag keine Veränderung. Darum braucht man große, bedeutungsvolle und glasklare Ziele, um Menschen in Bewegung zu versetzen. Barack Obama hätte nicht Millionen von Menschen hinter sich gebracht, wäre er mit dem Wahlkampfmotto angetreten: Ja, wir denken über einige Schritte als erste Elemente eines Plans für unsere große Zukunft nach. Er sagte schlicht: Yes, we can.
Blink Nummer 7. Wer Menschen führt, braucht ein starkes Wofür.
Stefan hat's eilig. Immer. Wenn nicht alle 15 Minuten etwas entschieden, angestoßen oder erledigt ist, läuft irgendwas falsch. Seine Devise lautet: See it, fix it. Nicht see it und denk erst mal in Ruhe darüber nach. Instant Management. Alles muss schnell gehen. Das gilt auch für die Mitarbeitenden. Wer etwas zu sagen hat, soll sich kurz fassen. Selbst die größte Fantasy-Saga aller Zeiten ist schließlich schnell im Fahrstuhl erzählt. Hobbit, Ring, Drache, Ende. Was sich nicht in unter 20 Sekunden vermitteln lässt, fällt durch Stefans Entscheidungsraster. Das Problem an dieser Haltung: Auf der Jagd nach schnellen Lösungen versäumt Stefan, die richtigen Fragen zu stellen. Er sieht sinkende Arbeitseffizienz und denkt: Outsourcing. Dabei wäre Innovation angesagt, also den Blick nach innen zu richten. Stefans Frage müsste lauten: Wie kann ich die Belegschaft wieder mobilisieren? Nun, da gibt es einiges. Zunächst einmal brauchen Menschen psychologische Sicherheit, also das Vertrauen, auch verrückte Ideen äußern oder Fehler machen zu dürfen. Außerdem sollte Stefan ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit und Wertschätzung vermitteln, zum Beispiel durch gemeinsame Rituale wie Firmenausflüge und Weihnachtsfeiern und indem er handgeschriebene Dankeskarten verschickt. Ebenfalls wichtig, persönliches Wachstum zu ermöglichen, etwa durch Weiterbildung und Austauschprogramme. Stefans größte Aufgabe besteht jedoch darin, seinen Leuten ein Ziel anzubieten, das übers reine Geldverdienen hinausgeht. Einen Purpose. Vor einigen Jahren löste der Unternehmensberater und Autor Simon Sinek mit seinem viralen TED-Talk-Video Start with Why einen regelrechten Warum-Rausch aus. Allerdings ist die Übersetzung unglücklich gewählt, denn die Frage Warum lenkt unser Denken in die falsche Richtung. Probier es mal aus. Welche Antwort fällt dir spontan ein, wenn du dich fragst, warum will ich mehr Sport treiben? Vermutlich etwas wie, weil ich faul bin und es nötig habe. Die Frage nach dem Warum führt uns also eher in die Vergangenheit und sucht nach Schuld. Besser wäre die Frage, wofür? Denn sie schickt unsere Gedanken in die Zukunft. Und schon lautet die Antwort: Für ein gesundes, langes und vitales Leben.
Kurz und gut. Statt Schnellschussmanagement zu betreiben, wecke die Begeisterung deiner Mitarbeitenden, indem du ihnen Sinnerfüllung und ein lohnendes Ziel bietest.
Echte Führungsfiguren vermitteln ihre Lebensmission nicht einfach nur. Sie verkörpern sie und reißen so Tausende mit. Bei Nelson Mandela denken wir augenblicklich an den Kampf gegen Apartheid, bei Malala Yousafzai an Frauen- und Mädchenrechte, bei Greta Thunberg an die Rettung des Klimas. Wofür willst du in deinem Leben stehen?
Blink Nummer 8. Stefans kreatives Erwachen.
Ja, unser Stefan musste jetzt einiges einstecken. Zeit für versöhnliche Töne. Denn auch Spitzenmanager brauchen Liebe. Das gilt besonders, seit die Corona-Pandemie die Büros leergefegt und Stefans ohnehin sparsam bemessene Kontakte zu den Bodentruppen gen Null gebracht hat. Nun also Management by Zooming Around. Das ist hart. Die Statussymbole ziehen nicht mehr, weil keiner sie sieht. Statt im schwarzen BMW, Armani-Anzug und mit Rolex bekommen die Mitarbeitenden ihren Chef nun im Briefmarkenformat und mit Lockdown-Bart zu sehen. Und auch zu Hause bröckelt der schöne Schein, seit die Frau und die Kinder entdeckt haben, dass der Eroberer der Marktführerschaft in Wahrheit bloß den ganzen Tag vorm Computer sitzt und chattet. Kurz gesagt, Stefan ist aus seinem Element. Wie soll er das Ruder halten, wenn er gar nicht aufs Schiff gelassen wird? Vielleicht liegt darin aber auch Hoffnung. Das Homeoffice als Umerziehungslager. Stefan könnte die Zwangspause nutzen, um in sich zu gehen und seinen Führungsstil zu überdenken. Hier ein paar Anregungen, falls du wie Stefan in einer Führungsposition bist. Bringe die Menschen um dich herum zum Wachsen. Das ist nicht nur möglich, es ist dein Job. Wie das geht, fragst du dich? Ganz einfach. nutze den Pygmalion-Effekt. 1963 wies der Psychologe Bob Rosenthal seine Studenten an, Ratten durch ein Labyrinth zu schicken. An den Käfigen hatte er Schilder angebracht, auf denen entweder intelligent oder dumm stand. Die Aufschrift wurde zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Die angeblich schlauen Ratten lösten die Aufgaben doppelt so schnell wie ihre vermeintlich dümmeren Artgenossen. Nur, dass es in Wahrheit gar keinen Unterschied zwischen den Ratten gab. Einzig die Hirnwendung, Erwartung und Kommunikation der Studenten gegenüber den Versuchstieren waren anders. Deine zweite Hausaufgabe? Betreibe Management nicht länger als lebenserhaltende Maßnahme für dein Unternehmen, sondern werde schöpferisch aktiv. Löse deinen Blick von den Zahlen und schau auf die Menschen. Effizienzsteigerung, Lohneinsparungen, Personalkürzungen, das alles mag wichtig und richtig sein. Aber geht es wirklich nur darum? Wirf deine angestaubten Vorstellungen über Bord und schaffe Raum für Neues.
Um es auf den Punkt zu bringen, Leadership heißt kreative Schöpfung, nicht finanzielle Schröpfung.
Wenn es Stefan gelingt, seine rechte Gehirnhälfte zu reaktivieren, statt alles durch die Linse der Logik, Effizienz und Gewinnmaximierung zu sehen, dann kann er wirklich etwas bewegen. Als Mitarbeitende sollten wir ihm dabei helfen und ihm zeigen, dass er gebraucht wird.
Das war unser Einblick in die Welt des Top-Managements zu dem Buch »Gott ist ein Kreativer, kein Controller« von Frank Doppheide. Haben wir es doch gewusst. Etwas läuft gründlich falsch in den Chefetagen unserer Wirtschaft. Im verbissenen Streben nach Profit, Effizienz und Optimierung haben unsere Wirtschaftslenker ihre eigentliche Aufgabe aus den Augen verloren: Menschen zu führen, Vorbild zu sein und Sinn zu stiften. Doch es gibt Hoffnung. Wenn die Führungsriege sich auf ihre Menschlichkeit besinnt und das Spielerische, Leichte, Kreative und Verrückte zurück auf die Agenda holt, wird aus Management ein schöpferischer Akt. Und wer könnte ihnen dabei besser unter die Arme greifen als ein weiblicher Counterpart? Leider sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert in deutschen Vorständen. Das mag nicht die Schuld der Männer sein und Abhilfe in Form einer Frauenquote ist schon unterwegs. Aber liebe Stefans, Martins und Jürgens auf den Chefsesseln, ihr müsst sie auch mitspielen lassen. Statt über Ungerechtigkeit zu jammern, nehmt es wie echte Männer und verkneift euch blöde Sprüche wie »Nur weil du eine Frau bist« oder »Jetzt werden sie mal nicht emotional«. Am Ende könnt ihr nur profitieren, denn wie es so schön heißt, der Mix macht's. Wir hoffen jedenfalls, dass wir auch deinen kritischen Blick ein bisschen haben schärfen können. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.